Einen schönen guten Abend bei Radio im Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute bei uns im Studio, und zwar auch physisch bei uns im Studio, begrüße ich Christoph Harrach. Christoph Harrach ist der Initiator der Wertegemeinschaft Karma-Konsum, und ich glaube, dafür bist du auch mittlerweile am besten bekannt. Karma-Konsum ist ja wirklich sowas wie ein Symbol für nachhaltige Wirtschaft, nachhaltigen Konsum geworden. Mit einer Nachhaltigkeitsmesse hier in Frankfurt, du wirst sicher noch einiges dazu sagen. Du bist aber auch als Vordenker auf dem Gebiet für nachhaltige und gesunde Lebensstile tätig, für was sich heutzutage LOHAS nennt, Lifestyle of Health and Sustainability. Und du bist auch Diplom-Betriebswirt und Yogalehrer. Und wir dachten, wir würden gerne mit dir heute zum Thema sprechen, Konsum als spirituelle Praxis. Und ich dachte, jemand, der sich einen Titel ausgedacht hat wie Karma-Konsum, wäre vielleicht der Richtige, über Konsum als spirituelle Praxis zu sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, danke, lieber Tom. Ja, die Freude ist ganz meinerseits, dass ich hier sein kann in meiner alten Hometown Frankfurt. Ich wohne ja jetzt in Bad Meinberg, Verzeihung. Ja, Konsum, ja. Wir leben ja in der Konsumgesellschaft und viele Dinge, die wir tagtäglich tun, hängen mit dem Konsum zusammen. Unsere Identität oder die Identität vieler Menschen in unserer Gesellschaft hängt von ihrem Konsumverhalten ab. Und ja, da letztendlich Konsum eine Alltagshandlung ist und das mein wichtiges Anliegen ist, dass man die spirituelle Praxis auch in den Alltag reinholt, habe ich 2007 darüber nachgedacht, ja, wie kann man ja den Konsum sinnvoller gestalten. Ja, wir wissen ja auch heute, dass Konsum einfach ein Faktor ist, der die Zerstörung der Erde, das Leid der Tiere maßgeblich beeinflusst. Und wir als Menschen haben ja Entscheidungsfreiräume, welche Art des Konsums nutzen wir, ob man das jetzt direkt spiritualisiert, muss man nicht direkt, aber letztendlich geht es ja um einen sinnvollen Konsum. Ja, wir müssen alle essen, wir konsumieren, wir müssen uns anziehen, wir reisen, Mobilität. Und da kann man sich schon fragen, in Anlehnung an das indische Karma-Prinzip, welche Auswirkung hat mein Konsum? Und wenn wir sehen, dass der Earth Overshoot Day, also das ist der Tag, den Wissenschaftler im Jahr ermittelt haben, wann wir die natürlichen Ressourcen der Erde aufgebraucht haben, immer weiter nach vorne rückt, also dieses Jahr war es am 20. August, hat die Menschheit die von der Erde zur Verfügung gestellten natürlichen Ressourcen aufgebraucht. Das heißt, heute Mitte September leben wir auf Kosten der nächsten Generation. So, und da kann man sich natürlich fragen, wie kann ich Konsum sinnvoller, zukunftsfähiger gestalten? Und da sind wir dann bei dem ganzen Thema Biokonsum, Fairtrade-Konsum. Also da gibt es viele Möglichkeiten, letztendlich unser Geld, ja, was ein Gestaltungselement für die Zukunft darstellt, in sinnvolle Wirtschaftskreisläufe zu lenken. Und ja, ob das jetzt, also das muss nicht direkt als spirituelle Praxis gesehen werden, sondern im ersten Schritt reicht es einfach, wenn wir uns einfach Gedanken darüber machen, wie wirken wir in der Welt. Und spirituelle Praxis ist natürlich auch für mich als Yogi und auch als Karma-Yogi zählt die Tat, ja, nicht das Wort, sondern letztendlich wissen wir alle, wie es um die Welt steht, und wir wissen, dass wir weniger fliegen müssten, wir wissen, dass wir weniger konsumieren müssten, aber wir tun es nicht. Und das aber gibt uns eine Möglichkeit, den Konsum tatsächlich anders zu handeln. Und das gibt ein gutes Gefühl, wenn man darüber weiß.
Lass mich doch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das vielleicht noch nicht wissen oder auch nicht so genau präsent haben, nachfragen, deine Initiative Karma-Konsum. Wie kam es dazu? Mhm. Was wolltest du hier initiieren und was wurde daraus?
Ja, also es war im Jahr 2007, da habe ich bei Hess Naturtextilien, einem der großen Ökotextilunternehmen, gearbeitet im Bereich E-Commerce. Und da kam dieses ganze Thema Web 2.0 auf, ja, Mitmach-Internet, Social Web, das, was wir heute mit Facebook, YouTube, Twitter, Blogs kennen, kam so als Thema hoch. Und da es in meiner fachlichen Verantwortung lag, habe ich gedacht, ja, ich starte mal so einen Selbstversuch. Ich schaue mal, wie das Social Web so funktioniert, ob das wirklich alles so einfach ist, wie es geschrieben wurde, das Mitmach-Internet. Jeder kann seine eigene Radiosendung machen, so wie ihr hier. Jeder kann seinen eigenen Fernsehkanal auf YouTube machen. Jeder kann sein Online-Journal machen. Und da habe ich das ausprobiert, habe meinen Blog mit einer Open-Source-Software aufgesetzt, also die war kostenfrei. Auch die, ich konnte das ohne Programmierkenntnisse tun. Und dann habe ich, dadurch, dass ich vorher in Kalifornien eine Zeit lang war, habe ich über neue Nachhaltigkeitsströmungen aus den USA berichtet, habe quasi Themen aufgegriffen, wie kann man Nachhaltigkeit, nachhaltigen Lebensstil, gesunden Lebensstil, Spiritualität, sage ich mal, progressiver interpretieren als das, was ich aus Deutschland kannte. Und irgendwie hatte ich quasi das richtige Thema zur richtigen Zeit. Auch unter dem Schlagwort LOHAS, du hast es schon genannt, Lifestyles of Health and Sustainability, habe diesen Begriff dann auch in Deutschland mitgeprägt, unter anderem mit Eike Wenzel vom Zukunftsinstitut, der ein Buch dazu geschrieben hatte. Ich habe das sehr stark auf meinem Blog aufgegriffen. Es gibt Portale wie LOHAS.de, wo, sag mal, dieser Begriff geprägt wurde. Und letztendlich hat sich dann um diesen Blog herum eine Wertegemeinschaft, eine virtuelle Community gebildet. Ja, auch das ist Web 2.0. Das habe ich dann praktisch erfahren. Was heißt es, wenn man sich plötzlich mit fremden Menschen E-Mails schreibt, wenn man sich gegenseitig Kommentare schickt, so. Und dann aus dieser virtuellen Gemeinschaft heraus entstand der Wunsch, sich mal im physischen Raum zu treffen. Und das war dann der Grundstein für die Karma-Konsum-Konferenz im September 2007. Jetzt 7 Jahre her war die erste Konferenz in Frankfurt in der Brotfabrik. Es sollte eigentlich nur ein Stammtisch werden von diesen LOHAS-Bloggern. Kamen immer mehr Leute dazu. Leute haben gesagt, ah, ich würde auch gerne einen Vortrag halten. Und dann haben wir ein Abendprogramm erstellt im September 2007, einen Montagabend von 18 bis 22 Uhr. Und wir wussten nicht wirklich, was passiert. Aber plötzlich waren Leute aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz da, die für einen Montagabend nach Frankfurt gereist waren. Dann habe ich gedacht, ja, also diese virtuelle Gemeinschaft, die existiert wirklich im Leben, da plötzlich auch Menschen zu sehen, mit denen man sich lange schon E-Mails geschrieben hatte, das war ein schönes Erlebnis. Und so diese Gemeinschaft hat sich dann ausgebildet und letztendlich jetzt auch in den letzten 7 Jahren immer stärker auch so rausdifferenziert, was ist denn das Besondere oder wofür steht denn Karma-Konsum? Ja, und es ist einerseits, ist es das Positive, ja, also dieser positive Wandlungsansatz, der auch, sag ich mal, aus meiner Grundüberzeugung als Yogalehrer kommt, dass die positive Kraft stärker ist als die negative Kraft. Also das wurde ja auch diesen LOHAS zugeschrieben, dass sie eine Fürbewegung ist und nicht eine Dagegenbewegung, während, sag ich mal, die 80er Jahre gegen Atomstrom, gegen Pershing 2 immer dagegen waren, ist diese neue nachhaltige Bewegung eher dadurch gekennzeichnet für Atomstrom, für die alternativen Energien, für den Frieden. Und das ist, sage ich mal, ein wesentliches Kennzeichen dieser Community. Letztendlich habe ich mit Karma-Konsum diese Menschen, die positiv den Wandel sehen, angezogen und mit der Karma-Konsum-Konferenz eine Plattform geboten. So, das ist das eine. Dann das andere Merkmal ist, das sind keine Theoretiker. Mhm. Also Karma-Konsum, ich selber, aber auch die Community, wenn man von dieser Wertegemeinschaft jetzt mal abstrakt spricht, das sind Macher. Ja, und da bist du auch wieder beim Karma-Yoga, beim Tun und nicht beim über den Wandel reden und man könnte doch und es wäre doch so schön, wenn die Welt besser wäre. Nein, das sind Menschen, die haben sich auf den Weg gemacht, mit konkreten Alternativen die Welt zu verbessern. Egal, ob es Menschen sind, die eine Nachbarschaftshilfe organisieren oder Leute, die ein neues Elektroauto konzipieren. Da gibt es eine sehr große Spannbreite und ich rede auch gern von den Unternehmern, ja, weil ob sie jetzt tatsächlich im klassischen betriebswirtschaftlichen Sinn Unternehmer sind, ist eine zweite Frage. Auch da sind sehr viele in der Community. Aber letztendlich sind es Menschen, die etwas unternehmen. Und und mit dieser spirituellen Grundhaltung des positiven Wandels spreche ich gern von dem Spiritual Entrepreneur, also der spirituelle Unternehmer. Und das ist so diese Wertegemeinschaft, die sich da gebildet hat. Wir haben auch eine starke Affinität zu dem Thema Existenzgründung. Vor 6 Jahren habe ich dann, als ich gemerkt habe, okay, um diese Karma-Konsum-Konferenz herum siedeln sich auch ganz stark Existenzgründer an, also ganz viele Leute, die wirklich jetzt sagen, ja, ich widme auch meine Arbeitszeit dem Wandel und nicht nur im Konsum. Und da habe ich den Karma-Konsum-Gründer-Award ins Leben gerufen, ein Preis für ökosoziale Unternehmensgründungen, der in diesem Jahr zum 6. Mal verliehen wird. Also es geht um einen positiven Wandel, es geht um das Tun und das ist ein schönes Gefühl, wenn diese 800 Leute, sage ich mal, auf so einer Veranstaltung Ende Oktober in Frankfurt zusammenkommen, merkt man richtig, also man kann es schwer beschreiben, aber letztendlich diese Energie, ja, die da ist, wenn 800 positive Macher zusammenkommen, das ist schon eine starke Erfahrung.
Jetzt weiß ich, dass du ja vorher auch gesagt hast, dass du ein bisschen zögerst, das jetzt unter dem Label spirituell zu nehmen, obwohl du dich gleichzeitig auch als Yogi siehst. Aber ich würde doch gerne nachfragen, diese 800 Leute, die da Ende Oktober hier nach Frankfurt kommen, um zu dieser Konferenz Karma-Konsum, eine andere Form des Wirtschaftens, eine andere Form des Konsums, eine andere Form des Unternehmertums, jetzt nicht zu theoretisieren, sondern Erfahrungen auszutauschen und auch Erfahrungen anzustoßen. Mhm. Was passiert hier eigentlich? Weil man kann schon sagen, es ist ein relativ neues Phänomen, dass das als Protestbewegung gibt es diese Grundhaltung oder jedenfalls Teile dieser Grundhaltung für mehr Nachhaltigkeit gegen Atomenergie, du hast das angesprochen, aber eben nicht mit dem Fokus des Protests, sondern mit dem Fokus, hier selbst Katalysator für etwas zu sein und einfach das Mögliche in die Hand zu nehmen, mhm, und das gleichzeitig eben auch mit einer, ich will es auch so formulieren, wie es du formulierst, mit einer unternehmerischen Grundhaltung. Einfach das Leben unternehmerisch gestalten, egal ob das jetzt Unternehmertum ist oder nicht, aber die Haltung, das ist auch das deutsche Wort Unternehmertum, ist ja eigentlich ein wunderschönes Wort. Das ist eigentlich Menschen, die was unternehmen, ist eigentlich ein sehr positives Wort. Was geschieht hier? Wer kommt hier zusammen? Was ist der Geist, der diese Menschen zusammenbringt? Was bewirken sie?
Ja, das ist keine einfache Frage. Also ich kann jetzt mal versuchen, die Menschen zu beschreiben. Und das habe ich ja auch eben schon eingangs getan. Also Menschen, die wirklich sich beruflich engagieren und privat. Also wir trennen das auch nicht mehr so. Hier bin ich Konsument, dort bin ich Arbeitnehmer, Unternehmer, sondern wir sehen den Menschen als holistisches Wesen. Ja, also auch das, glaube ich, ist eine Zeit, wo die Menschen immer mehr merken, ich kann nicht einfach nur diesen Job machen, ja, und dann nachmittags konsumiere ich wieder öko-korrekt. Ja, da gibt es immer mehr Menschen, die auch wirklich das zusammenbringen wollen. Also das heißt, ist eigentlich eine Fachtagung, ja, da kommen Menschen zusammen, die fachlich interessiert sind. Dann haben wir immer eine gute Auswahl von Referenten, die in irgendeiner Weise herausstechen mit ihren Thesen. In diesem Jahr haben wir beispielsweise unter dem Gesamtmotto der Konferenz Simplicity, also die Einfachheit, wie können wir die Wirtschaft entschleunigen und einfacher gestalten, haben wir dann Referenten wie die Gesine Schwan oder die Professorin Angelika Zahnt oder ein Herr Binzwanger, Professor aus der Schweiz. Also Menschen, die sich schon lange über das Weniger Gedanken machen, mhm, aber nicht unter dem Aspekt weniger ist schlechter, so wie es die alte Wirtschaftstheorie suggeriert, sondern weniger ist mehr und es ein Mehr an Lebensqualität. Also es geht auch nicht mehr nur um ein reines monetäres Entwickeln der Ökonomie, sondern es geht auch darum, sag ich mal, neue Wohlstandsindikatoren zu finden. Also das ist auch jetzt, sag ich mal, in diesem Jahr ein spezieller Fokus. Es gibt an diesem ersten Tag, das ist ein Konferenztag, klassisch mit Rednern, Inspirationen. Dann am Abend gibt es auf dem Börsenplatz, machen wir den Tanz des Lebens, Biodanza, wird möglichst viele, ich denke mal 200-300 Leute, die dann angeleitet einen spirituellen Bewusstseinstanz auf dem Börsenplatz machen, auch vielleicht symbolisch zu verstehen. Wir sind ja direkt mit der Veranstaltung in der IHK Frankfurt, direkt neben dem Börsenparkett. Und als wir, ich glaube 2009, mit 300 Leuten Yoga vor der Börse gemacht haben, haben die Börsianer teilweise gedacht, es wären die Vorläufer der Occupy-Bewegung. aber es ist halt ein sehr positiver und ein sehr liebevoller Umgang. Und ja, das wird stattfinden und am Abend wird der Gründerpreis verliehen. Da sind dann viele Existenzgründer da, die sich austauschen, Netzwerke spinnen. Der zweite Tag der Veranstaltung ist so, dass wir gar nicht so sehr den Inhalt vorgeben, sondern dass der aus der Wertegemeinschaft, aus den Teilnehmern selbst hervorkommt. Man spricht in dem Fachjargon von einem Open Space. Also Menschen können Themen vorschlagen und die werden dann in Workshops, in kleinen Gruppen erarbeitet. Da geht es tatsächlich mehr um das Tun. Mhm. So, und alles in allem gibt es noch ein bisschen Vor- und Danach-Programm. Ja, ich frage mich auch immer, was ist die Wirkung dieser Veranstaltung? Ich denke, es entstehen ganz viele neue Netzwerke, ganz viele neue Verbindungen, Beziehungen von Menschen, die sich gegenseitig stärken, quasi, dass wir aus der Nische herauskommen. Also ich sag mal, das alternative, nachhaltige Leben ist ja im Vergleich zu dem, wo die Masse noch engagiert ist, ist es ja ein Bruchteil der Menschen. Und ich glaube, die Konferenz hilft einfach dabei, dass diese Menschen eine gemeinsame Lobby bilden, sich auf ihre Gemeinsamkeiten konzentrieren, Kooperationen eingehen und dann in diesem Geist der Verbundenheit dort neue Projekte initiieren.
Lass mich hier noch ein Schlagwort mit ins Gespräch reinbringen, das meines Erachtens viel damit zu tun hat und vielleicht auch dem Ganzen zugrunde liegt. Wertewandel. Wenn wir über spirituelles Wirtschaften, spirituellen Konsum reden und einfach schauen, unsere Zeit beobachten, ist es schon offensichtlich, trotz all der auch sehr beunruhigenden Realität, um es mal so zu sagen, in der wir leben, dass hier sehr positive Dinge passieren, dass Menschen, ich sag mal, anders konsumieren, anders in ihren Job gehen und auch andere Jobs gründen. Und wenn man einfach nachfragt, ja, warum passiert das, gibt es ja eigentlich nur eine vernünftige Antwort, dass Menschen anderen Werten folgen. Dass hier irgendetwas passiert, zumindest in einem Teil der Gesellschaft, wo Menschen sagen, es gibt gewisse Dinge, ob man die jetzt spirituell nennt oder nicht, ob die nachhaltig oder sinnstiftend oder einfach eine tiefe Form von Menschlichkeit, das ist letztendlich Vokabular. Aber das sind gewisse Realitäten des Lebens, die so wichtig sind, dass sie ganz alltägliche Handlungen wie was ich einkaufe, wo ich einkaufe, mit wem ich einkaufe, wie ich in der Firma bin, in welcher Firma ich arbeiten möchte. Die Firma, die als Frage zwischen Gehalt und Sinnstiftung eines Arbeitsplatzes, welche Firmen Geschäftsmodelle entwickeln können. Es gibt interessanterweise Geschäftsmodelle, die hätte es vor 50 Jahren so nicht gegeben, aus einem ganz trivialen Grund, es hätte Markt nicht dafür gegeben. Und den Markt gibt es deswegen, weil Menschen andere Dinge konsumieren. Ich finde es ermutigend, einfach hinzusehen, dass das ja etwas ist, wo Menschen auf etwas reagieren, in ihrem Innenleben, im eigenen, man muss es jetzt nicht seelischen Bereich nennen, aber im eigenen Empfinden, in ihrer eigenen Weltwahrnehmung und dem eben nicht nur philosophisch oder etwas Ausdruck geben, sondern ganz praktisch in der Art und Weise, wie ich lebe, wie ich wohne, wie ich arbeite, wie ich konsumiere. Und es ist ja letztendlich natürlich eine uralte und auch sehr simple Einsicht, dass unser Innenleben mit unserem Alltag zu tun hat. Aber trotzdem da entsteht eine neue, ich erlebe es jedenfalls, eine neue Kultur, wo das einen sichtbaren Ausdruck kriegt. Und ich finde es spannend, das auch bewusst so wahrzunehmen und bewusst darauf zu reagieren, weil aus meiner Sicht, weil diese Sendung bewusst eine spirituelle Sendung ist, progressive Spiritualität, das ist eine spirituelle Grundhaltung. Es ist eine spirituelle Grundlage. Hier wird auf etwas, was ich zumindest als spirituelle Werte empfinde, reagiert. Das bewusst zu machen und darüber zu reden und sagen, das ist möglich und das bewirkt was, ist in sich schon wieder ein Impuls, glaube ich, den es braucht.
Ja, auf jeden Fall, Tom. Also du hast von Wertewandel gesprochen, der findet definitiv statt. Und wenn man in der Soziologie guckt, ich sag mal, ein Kulturwandel, braucht etwa 40 Jahre, bis es wirklich dann in Mainstream kommt, die neuen Werte. So, und das haben ja die Hippies der Alt-68er, quasi diese Grundwerte haben die ja in die Welt gebracht. So, und die hatten es natürlich sehr schwer in dieser Zeit, wo wirklich die Masse noch in eine ganz andere Opposition dagegen gegangen ist. Und deswegen, ich verstehe mich heute als zweite Generation dieser Umweltbewegung oder spirituellen Bewegung. Und unser Vorteil, meine Generation, ist es, dass wir lebende Vorbilder haben. Also ich meine, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen älter als ich. Als du angefangen hast, Spiritualität zu praktizieren, war das selbst noch nicht so selbstverständlich, wie wenn man heute einen Yogakurs besucht. Das heißt, Spiritualität, Nachhaltigkeit ist viel mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es ist viel mehr akzeptiert und damit fällt es den Leuten auch leichter, das zu leben. So. Aber auf der anderen Seite, klar, das Potenzial des Wandels ist häufig noch verborgen. Ja, wie viele Menschen machen Yoga? Wie viele Leute meditieren? Wie viele? Das passiert ja in kleinen Yoga-Studios, das passiert in buddhistischen Zentren, das passiert quasi in den Hinterhöfen. Ja, aber es ist noch nicht auf der Einkaufsmeile quasi angekommen, wobei wenn manchmal am Times Square einmal, in New York, Times Square wird Massenyoga gemacht, da kommen schon ein paar tausend Leute. Auch da findet ein Wandel statt. Oder ich habe mal zufällig gestern Fernsehen geschaut, da war eine Werbung eines Haarspray-Herstellers und die Dame machte Yoga vorher, bevor sich die Haare frisierte. Da habe ich gedacht, wow, ja, jetzt ist es im Mainstream angekommen. So, wenn Yoga in der Werbung aufgegriffen wird, Werbung ist ja auch wieder Ausdruck unserer Kultur, Gesundheit, Nachhaltigkeit wird immer mehr als Werbebotschaft auch akzeptiert. Ob jetzt was immer dahinter steht, ist für mich erstmal zweitrangig. Für mich ist erstmal okay, das sind Signale, dass da im Mainstream ein Wandel stattfindet. Und ich sage mal, unsere Aufgabe oder meine persönliche Aufgabe als Blogger, deine als Journalist mit dem Evolve Magazin, ist es ja, diesen Wandel sichtbar zu machen. Ja, wirklich zu zeigen, okay, da gibt es Menschen, die leben anders, die konsumieren anders, die arbeiten anders. Und denen eine Bühne zu bieten, rauszutreten und zu zeigen, okay, das andere Leben ist möglich. Das stärkt einerseits die Menschen, die das im Verborgenen tun und denken, wow, aha, ich bin ja Teil einer großen Bewegung, ich mache das ja nicht alleine hier vor mich hin. Und es inspiriert aber auch andere Menschen, die mit diesen Werten sympathisieren und die Sympathisanten für ein anderes Leben sind halt sehr groß, die Zahl, weil ich sag mal, für viele Menschen klar ist, so wie wir heute leben, wirtschaften, arbeiten, das kann so, sag ich mal, nicht mehr gut gehen mit den psychosomatischen Krankheiten, mit dem Druck, der überall herrscht. Stress, Menschen suchen nach Alternativen und wenn sie dann sehen, aha, das ist eine konkrete Alternative, aha, der lebt so und der ist glücklicher, der ist gesünder, sie sehen das als lebendiges Vorbild, dann gibt es einen Orientierungspunkt und dann wird der Wandel für diese Menschen, die damit sympathisieren, auch wieder langsamer. Das heißt, wir stehen heute in der Zeit, wo einerseits die Grundwerte für den Kulturwandel von der ersten Generation, von den Hippies, von den Sozialunternehmern wie Götz Rehn, Götz Werner, Dr. Hauschka, die ganzen großen Bio-Pionierunternehmen, die es ja vorgemacht haben, die ja in den 70er, 80er Jahren ausgelacht wurden, dass sie ein anderes wirtschaften wollen. Heute sind das unsere Vorzeigeunternehmer, die überall ausgezeichnet werden. So, das heißt, Wir haben einerseits Menschen, die kritische Masse, die jetzt immer mehr wächst. Und irgendwann gibt es einen Tipping Point, also da gibt es einen Punkt, wo quasi die kritische Masse, die auch die anderen quasi meinungsbildend beeinflusst, so groß ist, dass plötzlich der gesellschaftliche Wandel relativ schnell geht. Und das ist auch meine große Hoffnung und deswegen ermutige ich auch Menschen, ja, geh mit deiner Botschaft raus, zeig, dass du anders lebst, sei mutig, damit andere sehen, okay, es ist möglich und gib Orientierung dafür. Und Konsum ist da wirklich nur ein Einstieg, sage ich mal, in diese andere Lebenswelt. Es ist ein einfacher Einstieg. Mein Titel unseres Gesprächs heute Abend, um nochmal drauf zurückzukommen, war ja der Konsum. Konsum ist ein Einstieg in diese Welt und viele Menschen sagen ja auch kritisch, naja, jetzt ist Bio so ein Trend, ja. Morgen wird es einen anderen Trend geben, glaube ich nicht dran. Ich glaube, das ist ein Qualitätstrend, genau wie mit Vegetariertum als Qualitätstrend. Wenn man einmal in diese Straße reingelaufen ist, ist das eine Art Einbahnstraße. Es wird sehr schwierig, wenn man einmal sich an Bio-Essen gewöhnt hat, zu sagen, naja, jetzt kommt der andere Trend mit Billigessen, also gehe ich wieder zurück. Also ich sehe das ganz stark als Einbahnstraßenbewegung und möchte einfach Menschen ermutigen, darüber nachzudenken, wo geben sie ihr Geld aus, wofür geben sie ihr Geld aus und vor allen Dingen, was tun diese Menschen, die dieses Geld bekommen? Ja, ein regionaler Biobauer wird das wieder regional dieses Geld anlegen, er wird dafür sorgen, dass die Erde giftfrei bleibt. Ein Großkonzern, der aktienorientiert Shareholder Value, also Anteilseigner orientiert ist, der wird nach anderen Kriterien entscheiden, was er mit diesem Geld macht. Und deswegen, ja, möchte ich die Zuhörer ermutigen, wirklich bei diesem täglichen Akt des Kaufes zu überlegen, einerseits, wo kommt dieses Produkt her? Was ist die Geschichte dieses Produkts? Das Karma? Welches Leid von Mensch und Tier und Natur steckt in diesem Produkt drin? Weil letztendlich ist ja ein Produkt auch wieder nur ein Konstrukt aus diesen vielen Menschen, die daran mitgewirkt haben, Gedanken, die dort reingeflossen sind, ja, und spirituelles, ein aufgeladenes Produkt, ja, das ist ja nicht einfach neutral, sondern wenn ein Kind dafür gelitten hat in der Textilfabrik in Bangladesch, dann steckt das, dieser Geist steckt in diesem Produkt drin. Mhm. Und ich, der Konsument, der das kaufe, bin für dieses Leid verantwortlich. Und das Leid überträgt sich auf mich, wenn man die Karma-Lehre annimmt. So, und dann, wie gesagt, überlegen, was passiert mit dem Geld? Und da gibt es sehr viele sinnvolle Alternativen, egal ob, wo ich mein Geld anlege, ja, bei Ökobanken oder aber auch, wo ich mein Geld ausgebe.
Und es macht einen realen Unterschied. Und zwar auf zwei ganz verschiedenen Bereichen. Es macht einen realen Unterschied gesellschaftlich. Du hast ja zum Beispiel diese ganz triviale Frage, wo lege ich mein Geld an? Die Tatsachen, dass es in Deutschland mehr als in anderen Ländern Ökobanken gibt, die ein erfolgreiches Geschäftsmodell haben, das noch dazu ganz erstaunlich durch die Bankenkrise durchkam, die einen riesigen Zuwachs gewonnen haben nach der Bankenkrise, weil sie ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell bewiesen haben, in dem sie von dem nicht wirklich erschüttert wurden, sind genau diejenigen Banken, die auch Initiativen finanzieren, die Projekte wie ökologische Landwirtschaft die finanzielle Basis geben. Gleichzeitig so eine triviale Frage, wo lege ich mein Geld an? Oder wenn man es eine triviale Frage ist, eine sehr grundlegende Frage, wo lege ich mein Geld an? Also aus verschiedenen Gründen, aber diese sehr doch auch bodenständige Frage, lassen Sie mich sagen, wo lege ich mein Geld an und wo gebe ich mein Geld aus? Wenn man mit einer gewissen Aufmerksamkeit durch sein eigenes Leben geht, kann man, so will ich zumindest behaupten, einfach wahrnehmen, wie, und das ist ja eigentlich die Karma-Lehre, wie jede Handlung eine Auswirkung hat. Wie das Geld in etwas auszugeben, an das ich in meinem eigenen Innersten, mit meinen besten Seiten nicht wirklich glaube, aber es trotzdem tue, meine Beziehung zur Welt verändert. Also auch meine Präsenz verändert. Also, dass meine Handlungen mich als Menschen insofern verändern, als etwas gibt, was eine Lebendigkeit fördert und eine Bewusstheit und eine Klarheit fördert und dass es Handlungen gibt, die einfach Lebendigkeit bremst, um es vorsichtig zu sagen, Klarheit verdunkelt.
Tötet.
Um es deutlicher auszudrücken. Und zu sehen, wenn wir so sprechen, natürlich ist es eine spirituelle Praxis. Weil, warum macht man denn sowas wie, entschuldige, dass ich das Wort immer wieder reinbringe, warum macht man denn sowas wie eine spirituelle Praxis? Warum macht man denn den Yoga, um, das ist mich neutraler zu formulieren, um den eigenen Geist zu befreien? Mhm. Um hier etwas zu befreien, um hier zu etwas Wesentlicheren, egal wie man dieses Wesentlichere nennt, Beziehung zu entwickeln. Das ist der Sinn von, das ist nämlich neutraler formulieren, Bewusstseinspraxis. Wenn ich das so ansehe, sind diese Alltäglichkeiten meines Einkaufs, die Alltäglichkeiten, wo ich mein Geld verdiene, was ich damit mache, wie wir unser Zusammenleben organisieren, etwas, das hier eine große Auswirkung hat. Lass mich ein sehr handfestes und für mich sehr beeindruckendes Beispiel erzählen, weil es wirklich so einerseits mitten im ökonomischen Leben steht und andererseits auch diese tiefen Dimensionen hat, die ich hier ansprechen will. Es gibt einen guten Freund von mir, der ist Bauer in Österreich, in den Salzburger Alpen. Zu dem Bauernhof bin ich, seit ich geboren wurde, jedes Jahr hingefahren. Ich habe dort Monate jedes Jahr verbracht. Wir haben miteinander Fußball gespielt. Dieses Dorf in den Salzburger Alpen ist in den letzten 50 Jahren durch einen dramatischen Bewusstseinswandel durchgegangen, weil die waren eigentlich ein sehr auf sich selbst bezogenes, man könnte auch sagen rückständiges, agrarorientiertes, tief traditionelles Bauernkaff. Und auf einmal, weil die Alpen sind ziemlich schön dort, kam in den 50er, 60er Jahren diese Lawine des Tourismus und diese Lawine des Gelds. Und ich habe das sozusagen von Kindheit auf als Zeuge mitgemacht, was das mit diesen Leuten macht, die ja eigentlich so wirklich aus dem letzten Tal kommend, auf einmal in der Mitte einer prosperierenden Industrie standen und wie die damit umgehen und wie das bewusstseinsmäßig eine radikale Herausforderung sind. Es gibt in diesem Dorf einen anderen Freund von mir, den ich auch gut kannte, der, ich sage es mal so, weil es wirklich so brutal ist, sein Vater, der dort das größte Wirtshaus hatte und die Fremdenverkehrsverband geleitet hat, hat sich vollkommen verspekuliert, hat alles der Bank überantworten müssen. Er ist total in die Spielsucht abgesunken und hat am Schluss ist er mit einem Bankraub gelandet und sitzt jetzt im Gefängnis. Also einfach zu sehen, durch welche Abgründe und Turbulenzen die durchgehen. Dieser Freund, von dem ich spreche, der hat jetzt, neben dem, dass auch der Leiter einer eigenen großen Skischule dort ist, einen Bauernhof, wo er seinen ganzen Stall umgebaut hat, wo die sieben Kühe, die er hat, Hörner haben, damit sie ihre Würde haben können, freien Auslauf haben, wo er auf Öko umgebaut hat. Und was in einem Gespräch, was ich gerade vor ein paar Wochen mit ihm geführt habe, er war jahrelang auch Tourismusleiter und er hat ganz bewusst, so zumindest seine Worte, den Ausbau der Skiwelt in diesem Tal so boykottiert, dass es die anderen nicht mitbekommen haben, weil er gemerkt hat, dass jedes letzte Tal mit Skianlagen zuzupflastern zwar ein wahnsinniges Geld bringt, aber die Qualität der Landschaft, ich würde sagen auch die Spiritualität der Landschaft, einfach kaputt macht. Und ich bin beeindruckt, wie so jemand in der Art, wie er wirtschaftet, und es hat natürlich etwas, die Menschen in den Bergen, die haben schon auch eine Beziehung zu etwas mit den Bergen, die haben oft auch uns Städtern was voraus, weil die so in was eingebettet sind und einen Bezug dazu haben. Aber zu merken, dass er dort das Verständnis, wie man Tourismus macht, was wichtig ist im Tourismus, wie man Milchwirtschaft macht, auf andere Beine stellt, wirklich, der kommt aus den ganz einfachen Bauernverhältnissen, aber der Bewusstseinswandel ist etwas, das ich unheimlich inspirierend finde und dessen Lebenspraxis, ob du es spirituell nennst oder nicht, ich finde es unheimlich inspirierend.
Ja, so ein schönes Beispiel, wo man sieht auch, wie der Kulturwandel sich jetzt schon wieder weiterentwickelt. Also letztendlich über den Massentourismus in den Alpen, wo dein Freund ja auch mit groß geworden ist, jetzt wieder zu einem Qualitätsanspruch zurückkommt, weil, sag ich mal, jede Bewegung auch ihre Gegenbewegung erzeugt. Und ich denke, auch in Zeiten des Massenkonsums, wo wir heute sind, es gibt auch genügend Gegenbewegungen. Also wenn man sich Magazine wie Landlust anschaut, ja, dieses Magazin für ein Landleben, für selber machen, für ja wieder echte Dinge. Oder wenn man sich die Erfolge von Unternehmen wie Manufaktum, die wirklich handgemachte Produkte verkaufen, anschaut, gibt es einfach eine Sehnsucht der Menschen, aus diesem Rad des Massenkonsums, des möglichst billigen und schnellen und vielen Konsums wirklich wieder auf Qualität, auf weniger, auf wirklich, aber auch auf selber machen, ja. Also wir schauen uns in den Städten um, überall entstehen Stadtgärten. Die Leute wollen wieder ihr Gemüse selber erzeugen. Ich denke, das sind alles erste Gegenströmungen zu diesem, sag mal, ja, Wirtschaftswunder, alles ist möglich, höher, weiter, schneller. Und da ist natürlich auch eine spirituelle Praxis sehr hilfreich, weil letztendlich die Spiritualität uns ja einen Weg eröffnet, nach innen zu schauen, unser Glück aus dem Herzen zu ziehen, nach innen zu gehen und uns nicht von diesen äußeren Gegebenheiten, sei es, habe ich ein großes Auto, habe ich ein kleines Auto, fahre ich in den Urlaub, fahre ich in den Urlaub. Nein, jemand, der spirituell praktiziert, schaut nach innen, schaut zu seiner wahren Wesensnatur, schaut zum Herzen und versucht sich von diesen Äußerlichkeiten auch ein Stück weit zu emanzipieren. Und das ist, glaube ich, eine große Chance heute, wo Spiritualität ja auch und spirituelle Praxis wie Yoga, Tai Chi, Meditation ja auch immer mehr Menschen praktizieren, auch diesen nachhaltigen Konsum zu fördern. Weil letztendlich, wenn wir über das spirituelle Bewusstsein dahin kommen, dass wir weniger materielle Güter brauchen, um glücklich zu sein, kommen wir auch dahin, dass, sag ich mal, weniger produziert wird. Dann sind wir bei dieser ganzen Idee von Postwachstumsökonomie, von, ja, tatsächlich, die Experten nennen das suffizient, wirklich mit weniger zu leben und eine höhere Lebensqualität dadurch zu erzielen. Ich glaube, da kann Spiritualität einen wichtigen Beitrag leisten. Wie können wir, sag ich mal, wieder, ja, uns auf die wesentlichen Dinge besinnen und dadurch eine höhere Lebensqualität erzeugen. Und das, was ich angesprochen habe, dass die Menschen auch wieder mitgestalten möchten, sie möchten aus dieser Passivität heraus, ich konsumiere nur, was mir vorgesetzt wird, gibt es ja auch ganz viele Beispiele, dass die jungen Frauen wieder anfangen zu stricken. Das machen die ja nicht da deswegen, weil sie gezwungen werden, selber zu stricken, sondern weil sie dort was gestalten können, weil sie kreativ sein können, weil sie spirituell, sag ich mal, dort etwas weben können. Sie können gestalten und werden damit aus dieser reinen passiven Konsumentenrolle in eine Prosumentenrolle, also auch ein Fachbegriff Prosument, ein Wort vom Produzent und Konsument zusammengesetzt. Also das heißt, sie emanzipieren sich, streben vielleicht auch ein eigenes, ein selbstverantwortliches, aber auch ein autarkes Leben an. Und ich glaube, diese Strömungen werden stärker. Und ja, du hast eben gesagt, die Verbundenheit mit der Natur, was die Menschen in den Bergen noch haben. Ich glaube, ein Grund, warum die Welt heute so ist, wie sie ist und insbesondere auch, dass wir so mit der Mutter Natur umgehen, ist, dass wir wirklich den Bezug dazu verloren haben. Ja, wir haben ein Subjekt-Objekt-Beziehung. Hier bin ich Mensch, da ist die Natur. Das ist aber aus einer holistischen Perspektive sind wir Teil der Natur. Nur das haben wir vergessen, weil die Natur als Produktionsfaktor, ja, wir können Bäume fällen, das Holz verkaufen, wurde es zu einem Objekt. Aber wir haben uns daraus gelöst, dass wir Teil dessen sind. Und ich glaube, da gibt es auch eine Strömung von Naturspiritualität, dort wieder hinzukommen. Ja, dass wir uns dort wirklich als Teil der Natur erkennen. Und dann werden wir auch nicht die Natur so schädigen und ausbeuten, wie wir es heute tun, weil wir letztendlich beuten wir uns selbst selber aus, schädigen wir uns selber. Und ich glaube, ja, diese Sehnsucht der Menschen nach wieder selber Garten anbauen, ist einfach ein Ergebnis dessen, dass die Menschen das auf breiterer Front erkennen. Wir können, ja, wir sind Teil der Natur und wir möchten uns mit der Natur wieder verbinden.
Und einfach um hier auch eine andere Seite mit reinzubringen, die nicht offensichtlich, so offensichtlich mit Natur zu tun hat, um es jetzt nicht einfach in die, nicht den Anschein zu erwecken, dass es nur um ein Retro geht. Weil es geht meines Erachtens aber auch um ein Retro, weil es geht auch um ein Wiederverbinden mit etwas, das wir verloren haben. Aber ich finde, das, was du ganz am Anfang mit angesprochen hast, das Mitmach-Internet, ist einmal für sich genommen etwas, was mal nichts mit Natur zu tun hat, sage ich mal so. Aber wenn ich mein Medienkonsumverhalten beobachte und es vergleiche mit den Möglichkeiten vom Buchlesen bis Radiohören bis Fernsehen bis Facebook, sehe ich mit all den Gefahren, die hier drinnen sind, also da gibt es Gefahren links, rechts, oben und unten, wo man sich verlieren, verrennen kann, eine lebendige Beziehungsarbeit mit Menschen, mit denen ich nicht unbedingt in der gleichen Straße lebe. Also es entsteht hier ein Medienkonsumverhalten, und eigentlich ist es vielleicht eben ein Prosumverhalten und kein Konsumverhalten. Ist auch vielleicht ganz interessant, sich anzuschauen, was denn die richtige Sprache ist, die man hier findet, die es auch bewusst wahrzunehmen gilt und aus der Wahrnehmung auch bewusst sich zu überlegen, was mache ich denn hier? Aber ich finde es einfach unheimlich inspirierend, dass ich wirklich intensive menschliche Beziehungen unabhängig von der Geografie pflegen kann, dass ich mit Menschen Herzensbeziehungen in Indien, in Russland, in den USA, in Afrika habe, mit denen mich etwas verbindet, was ein schönes deutsches Wort von Goethe ist, nämlich eine Wahlverwandtschaft. Und zu sehen, das ist halt ursprünglich, das hat jetzt nichts mit Naturromantik in dem Sinn zu tun, aber wenn man genau hinsieht, ist es der gleiche Drang zu authentischer Lebendigkeit und lebendiger Beziehung, vermittelt mit den Möglichkeiten einer modernen Medienwelt. Und auch das gilt es hier zu entwickeln. Und durchaus zu sehen, dass es so wie in allen menschlichen Aktivitäten hier genügend Schattenseiten und gefährliche all das auch gibt, aber auch das positive Potenzial wahrzunehmen, weil nur wenn ich es wahrnehme, kann ich es wirklich auch verfolgen und hier eine Welt aufzubauen, die an Tiefe gewinnt, die an Lebendigkeit gewinnt, die an Beziehung gewinnt und zu sehen, es ist möglich. Mhm.
Ja, das Internet ist auf jeden Fall ein großer Katalysator für unterschiedlichste soziale Strömungen. Ich denke, es geht nicht um entweder oder, Natur oder Technologie, es geht um ein sowohl als auch. Also ich glaube auch, das ist das Zeichen der Zeit, weg vom entweder oder Denken zum sowohl als auch, der Integration von verschiedenen, aber auch von der Integration unserer Geschichte. Der Kapitalismus, der Massenkonsum ist Teil unserer Identität. Mhm. Wenn wir das verneinen würden, hat Thomas Hübel auf unserer Konferenz letztes Jahr gesagt, würden wir unsere kulturellen Wurzeln berauben und das würde uns krank machen. So, wichtig ist, dahin zu schauen, wo kommen wir her, wo welche kulturellen Wurzeln, das Wirtschaftswachstum, das haben wir in uns, ja, dieses Kulturgut, aber dann auch wirklich ehrlich zu sein, okay, wo hat es Auswüchse angenommen, was krank macht, was erniedrigt? Und das abzuschneiden und dann auf eine höhere Bewusstseinsstufe weiterzuentwickeln, damit die Menschheit insgesamt mehr Frieden finden kann, mehr Heilung erfahren kann. Und das ist möglich, auch mit Instrumenten des alten Kapitalismus, die neu zu erfinden, wieder im sowohl als auch, sowohl unternehmerisch zu denken, als auch spirituell zu denken. Das ist das Zeichen der Zeit. Natürlich auch das wird wieder kulturell, in 40 Jahren werden wir diese Epoche auch wieder reflektieren, werden sagen, ja, auch diese, sag ich mal, Mash-up, Zusammenmixen von Altem und Neuem hat wieder die und die Auswüchse angenommen. Aber das ist ja auch wieder eine Menschheitsaufgabe und deswegen haben wir ja diesen Intellekt zu unterscheiden, was ist gut und was ist nicht gut. Und da immer wieder hinzuschauen und diesen Intellekt, diese Unterscheidungskraft zu nutzen, uns bewusst dafür zu entscheiden, was uns fördert, was die Lebendigkeit fördert, was die Zukunftsfähigkeit fördert. Und vielleicht nochmal dieses sehr oft verwendete Zitat von Gandhi, dass man selbst der Wandel werden muss, den man in der Welt sehen will. Ja, also das heißt, der Wandel fängt bei mir selber an. Ja, nur ich kann mich verändern. Ich kann von niemandem anderen verlangen, dass er sich verändert oder dazu bringen, dass er sich verändert. Nur ich kann mich verändern und ich kann meine Haltung zur Welt verändern. Das ist das, was in meinem Verantwortungsbereich liegt. Und dann wird sich die Welt verändern, weil ich bin ja Teil dieser Welt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, ob man es jetzt spirituell oder yogisch nennt, aber letztendlich die Eigenverantwortung der Menschen zu fördern und ihnen das auch bewusst zu machen. Du hast ein Stück weit oder ja, du bist Gestalter dieser Welt. Du hast die Kompetenz, das Talent, die Macht, über das Morgen zu entscheiden und auch aus dieser Opferrolle herauszukommen, die wir auch lange Zeit kulturell uns jetzt die letzten Jahre angelegt haben, dass wir Opfer sind. Nein, wir sind Täter, ja, positiv, die zur Tat schreiten und die Welt gestalten. Wir wissen, wo die Probleme liegen. Es geht einfach darum, aktiv zu werden. Und ich meine, wenn man die Umweltbewusstseinsstudie vom Umweltbundesamt sich anguckt, das Bewusstsein, wo die Probleme liegen, ist so hoch wie noch nie. Ja, dennoch gibt es zu wenige Handlungsimpulse und da kann ich auch wieder nur jeden ermutigen, seien Sie oder sei ein leuchtendes Beispiel für andere als Orientierungspunkt, damit diese Menschen ja eine Alternative sehen in ihrem realen Leben und dann über das Tun wird sich das Bewusstsein verändern. Ja, lange Zeit haben wir in der Umweltbewusstseinsforschung ja auch gedacht, vom Bewusstsein zum Handeln, ja, also wenn wir erstmal wissen, wie das mit dem Klimawandel funktioniert, dann werden wir schon nicht mehr fliegen, ja, aber umgekehrt sehen Soziologen und Hirnforscher heute die Welt, dass wenn wir erstmal sehen, wie schön ein regionaler Urlaub ist, ja, wenn ich mit dem Zug ganz entspannt anreise und habe kein Jetlag, wie gut mir das tut, erst dann wird sich mein Bewusstsein zu Fernreisen verändern. Mhm. So, das heißt, wir brauchen viel mehr Handlungsalternativen, um das Gesamtbewusstsein zu verändern. Und da ist natürlich Konsum wieder eine super Möglichkeit, im Alltag einen Unterschied zu machen.
Schön. Lass mich, weil wir auch schon in der Zeit ein wenig fortgeschritten sind, ganz kurz auch die Telefonnummern durchgeben, unter denen sich Hörer und Hörerinnen einwählen können. Wenn Sie sich an diesem Gespräch mit uns beteiligen wollen, das wäre in Deutschland die Telefonnummer 0201 545 99 800. Das wäre in der Schweiz 041 512 60 12 und in Österreich 01 22 97 303. Jetzt wird es kompliziert, weil wir haben noch drei Hürden eingebaut. Zuerst muss man einen Konferenzraumnummer mit eingeben. Das ist 77580, gefolgt von der Hauttaste. In diesem Konferenzraum gibt es noch einen Einwahlcode. Der ist 121212, auch gefolgt in der Hauttaste. Und dann als letzte Hürde kann man virtuell sozusagen die Hand heben, dass man sieht, dass Sie sich am Gespräch beteiligen wollen. Das ist mit der Stern 1. Also Stern 1 am Schluss können Sie sich zu Wort melden. Sie können uns auch Ihre Fragen per E-Mail stellen. Die E-Mail-Adresse ist kontakt@radio-evolve.de. kontakt@radio-evolve.de. Einige E-Mail-Fragen haben uns schon erreicht und ich würde gern hier mit einer E-Mail-Frage beginnen, bevor sich vielleicht auch jemand telefonisch hier zu Wort meldet. Jetzt schaue ich gerade. Ja, ein Hörer fragt, lieber Christoph, die Form des Konsums, die du beschreibst, erfordert ja eine enorme Weitung des Bewusstseins, so dass ich eigentlich tief hinter die Dinge schauen kann, um zum Beispiel zu sehen, welche Energien mit einem Produkt verbunden sind und was mein Handeln bewirkt. Ich habe zwei Fragen dazu. Wie können wir solch ein Bewusstsein entwickeln und dieses Gewahrsein für die Herkunft von Produkten und die Wirkungen unseres Handelns hat ja auch Grenzen. Wie können wir mit diesen Grenzen umgehen oder wie können wir sie vielleicht auch erweitern?
Also wie ich eben gesagt habe, bildet sich das Bewusstsein durch den Akt, durch die Handlung aus. Deswegen empfehle ich wirklich, einen anderen Konsum auszuprobieren, wirklich Qualitätsunterschiede mal zu spüren zwischen, sage ich mal, einem Obst- oder Gemüsestück aus regional-saisonaler Anbau von Biobauern und das mal wirklich zu vergleichen mit einem Flugware. Also das heißt wirklich dort wirklich mal den direkten Geschmacksvergleich mal auszuprobieren. Ja, das kann man einfach mal machen. Man kann natürlich auch Menschen einladen, die vielleicht viel Fleisch essen. Ja, es ist ganz klar, wir müssen weniger Fleisch essen. Eine vegetarische Kost ist CO2-freundlicher. Das heißt, Menschen einladen mal zu einem schönen vegetarischen Menü. Das heißt, dann werden diese Menschen schmecken, erfahren, aha, so schmeckt vegetarisch und werden quasi ihr Bewusstsein verändern, dass immer alles mit Fleisch sein muss. Also das sind meine Empfehlungen wirklich von der Tat, von der Handlung zur Bewusstseinsbildung. Und da kann man ja ganz unterschiedliche Sachen machen. Man kann sich mit anderen Menschen zusammenschließen, man kann wieder selber Gemüse anbauen. Auch das Gemüse anbauen, ja, jetzt wenn wir nur mal im Ernährungsbereich bleiben. Die Verbindung mit der Natur, mit der Erde, wenn ich einen Samen reinstecke, ich gieße, wässere ihn, dünge ihn und sehe, da wächst etwas. Das ist so ein erhabenes Gefühl, am Ende etwas zu ernten. Das ist uns ja verloren gegangen, weil wir immer nur ein Supermarktregal greifen. Im Ernährungsbereich kann ich wirklich nur ermutigen, auch da wieder zu handeln und dann zu sehen, wie schön es ist, Teil dieser Schöpfung von Lebensmitteln zu sein. Die andere Frage war, Tom, hilf mir.
Jetzt muss ich kurz zurückgehen, weil ich schon bei der nächsten Frage war.
Es tut mir leid.
Ich bin das alles, muss sie nur wieder
finden.
Hervorholen.
Ach, die Grenzen.
Und dieses Gewahrsein für die Herkunft von Produkten und die Wirkungen unseres Handels hat ja auch Grenzen. Wie können wir mit diesen Grenzen umgehen und wie können wir sie vielleicht auch erweitern?
Also der Umgang mit Grenzen ist ja jetzt nicht nur im Konsum ein Thema, sondern grundsätzlich sollten wir uns darüber bewusst sein, dass wir ein beschränktes Instrument sind letztendlich. Mhm. Also auch wirklich von dieser Haltung, von der spirituellen Haltung, die auch aus dem Bhakti-Yoga kommt. Ich bin nicht der Handelnde, sondern durch mich hindurch wird gehandelt. Also wirklich auch sich als Instrument zu fühlen. Und dann sind diese Grenzen, diese Fehler, die ich mache, lasten da nicht so sehr auf meiner Seele, sondern ich weiß, okay, das, was geschieht, soll geschehen, durch mich hindurch fließen und ich bin Teil dieses Prozesses, ja. Und ich werde daran wachsen, quasi diese Grenzen erfahren zu haben und daraus wieder meine nächsten Bewusstseinsschritte gehen. Also wirklich auch diese Grenzen bewusst zu erfahren, auch nicht zu verneinen, sondern anzuschauen und zu gucken, okay, da sind diese Grenzen, ich erfahre diese Grenzen und ich werde daran wachsen. So, das ist ein genereller Umgang, wie gehe ich mit meinen Grenzen um. Und das ist einfach Übung, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, seine Fehler nicht so ernst zu nehmen und zu sagen, okay, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe.
Ist ja kurze und auch praktische Frage, aber vielleicht gar nicht so praktisch, doch in was sehr Fundamentales reingeht. Wie berechnet sich diese Angabe, dass wir seit August auf Kosten der nachfolgenden Generation konsumieren?
Das hat ein Wissenschaftsrat errechnet. Das heißt, man kann unter dem Schlagwort Earth Overshoot Day einfach mal bei Google eingeben. Ich habe jetzt nicht die genaue Lage der Berechnung parat, aber einfach mal bei Google eingeben Earth Overshoot Day, dann kommt man zu einer Organisation, einer Wissenschaftsorganisation, die quasi den globalen Ressourcenverbrauch, ja, errechnet hat. Da gibt es ja statistische volkswirtschaftliche Daten dazu, wie viel Ressourcen wir, wie viel Energie wir verbrauchen, wie viel CO2 wir produzieren und wie viel die Erde davon wirklich nachproduzieren kann. Und die genauen Kennzahlen kenne ich jetzt nicht, aber für mich ist es einfach nur ein gutes Beispiel, plastisch zu machen, dass wir über unseren Möglichkeiten leben, ja, und dass wir auf Kosten der nächsten Generation leben. Und es ist einfach nur schön, wenn es diesen weltweiten Aktionstag gibt, dass man einfach weiß, okay, wir leben jetzt auf Kosten der nächsten Generation. Und diese Berechnungen zeigen auch, dass dieser Tag in den letzten 30 Jahren, so lange wird er schon errechnet, immer weiter nach vorne rückt. Das heißt, unser Konsum an natürlichen Ressourcen wird immer größer und die Erde, die Biokapazität der Erde ist begrenzt. So, das heißt, unter Earth Overshoot Day kann man sich sicherlich, wenn man das googelt, auch die genauen Fakten anschauen. Da bin ich jetzt leider nicht so involviert.
Aber Gott sei Dank gibt es heutzutage Google oder andere Informationen, wo das einfach auch wirklich nachschlagbar ist. Die nächste Frage von einer Hörerin. Lieber Herr Harrach, vielen Dank für diesen schönen Gedanken, Vergangenheit zu integrieren, bezogen auf Konsum. Sehe ich zum ersten Mal so und ist so wahr. Es bringt uns weg von jeder Rigidität. Wie kann man diesen Gedanken pflegen? Denn ich muss ja mein Konsumverhalten anschauen und hinterfragen, um ihn so angemessen ändern zu können.
Also diese Integrität oder dieses Integrieren des Vergangenen führt uns ja zu einer Prozessbetrachtung. Und dieser Prozess führt uns auch dahin, dass wir sagen, okay, wir sind im Wandel und nicht den Status quo anzuschauen, zu sagen, okay, der ist jetzt Fleischesser, Vegetarier, Veganer, das ist gut oder böse, sondern wirklich zu sagen, okay, jeder Mensch, der im Prozess ist, der Bewusstwerdung, dass Fleisch einen hohen CO2-Impact hat oder ein hohes CO2-Paket trägt und noch das Tierleid in der Massentierhaltung verursacht. Jeder Mensch, der darüber nachdenkt und weniger Fleisch isst, ist aus meiner Sicht in diesen Prozess gekommen der Umorientierung. Und da würde ein Alt-Hardcore-Vegetarier sagen, oh, der isst ja immer noch Fleisch. So, ich aus dieser integralen Perspektive der Prozess Betrachtung, sehe dort einen Fortschritt. Ist ja heute so, dass wenn man Vegetarier ist, wird man vom Veganer quasi erniedrigt, ja. Der Fleischesser, der nur sagt, ja, ich kaufe ab und zu mal ein gutes Biofleisch, wird vom Vegetarier erniedrigt. Das ist ja eine Haltung, dass wir immer in den Unterschieden denken. Und eins der spirituellen Prinzipien ist es ja, auf die verbindenden Elemente, auf die Einheit zu schauen und nicht so auf das Trennende. Und das ist auch für mich meine eigene Praxis, Unity in Diversity, also die Unterschiedlichkeit wahrzunehmen, aber dahinter die Einheit zu sehen. Und das bringt Frieden, das bringt Miteinander, das bringt Gemeinschaft. Alles andere, wenn ich nur schaue, ja, der ist Fleischesser, der ist Veganer, Vegetarier, trennt die Menschen. Und dann verlieren wir auch ganz viel Potenzial, weil wir uns zu sehr mit den Unterschieden beschäftigen und das Wandlungspotenzial, das Positive, die Gemeinsamkeit übersehen. Und da kann man wirklich nur, kann ich jeden nur ermutigen, wirklich im Alltag zu kultivieren und wirklich seinen Fokus auf das verbindende Element zu legen. Das gilt in allen menschlichen Beziehungen, jetzt nicht nur im Konsumbereich, sondern wirklich zu schauen, wo kann ich mich mit dem Mensch verbinden, aber auch zu schauen, ja, warum stößt mich denn jetzt die Unterschiedlichkeit ab? Es hat ja auch was mit mir zu tun. Wirklich nicht die Bewertung, die Fehler im Außen zu sehen, nichts in der Trennung zu sehen, sondern wirklich versuchen, das göttliche Prinzip letztendlich, die Liebe, die Verbindung der Menschen in allen zu sehen.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Ein Hörer schreibt, Christoph, du hast von einer Einbahnstraße gesprochen, so dass Menschen, die einmal einen ökologischen Lebensstil annehmen, nicht wieder zu einem normalen Lebensstil zurückkehren. Siehst du darin auch eine allgemeine Richtung unserer kulturellen Entwicklung?
Ich denke auch, dass die kulturelle Entwicklung, klar, es gibt immer wieder Phasen und Wellen in der Entwicklung, aber ich denke jetzt gerade, was Bewusstseinswandel anbelangt, zumindest meine eigene persönliche Erfahrung, und das ist ja das Erfahrungswissen, das ich habe, worüber ich berichten kann, ist, dass sich das zunehmend verfeinert und nicht wieder gröber wird. Ich weiß nicht, was in Zukunft passiert, aber letztendlich auch bei vielen Menschen beobachte ich einfach, dass dieser Prozess nicht mehr zurückzudrehen ist. Am Beispiel wieder Fleischkonsum, wenn ich einmal Vegetarier bin. Natürlich gibt's Fälle, die wieder Fleisch essen, aber ich denke, dass die Mehrheit der Menschen dort einfach in diesem Prozess im Bewusstseinswandel vorangehen und dann das sich ausweitet. Aber es sind keine empirischen Daten, sondern sind nur ganz subjektive Beobachtungen und vielleicht auch Hoffnungen von mir, dass dieser Prozess, der gerade sichtbar wird, dass das eine Massenbewegung wird und dass wir in 30 Jahren, dass unsere Kinder zurückschauen werden und werden sagen, ach wirklich, ihr habt Plastik verwendet, ihr habt Erdöl verbrannt für Mobilität. Ist ja interessant, das habe ich heute im Museum mir angeschaut. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Also wirklich auch diese positive Vision, dass der Wandel möglich ist, zu kultivieren, dass wir wirklich nach vorne schauen und sagen, ja, in 30 Jahren werden wir die Transformation durchlebt haben, wir werden zurückschauen, werden sagen, okay, es wird ein paar Verlierer und Gewinner gegeben haben, aber letztendlich ist die ökosoziale, kulturelle Transformation geschafft, die Welt ist friedlicher, die Welt ist ökologischer geworden, und diese positive Vision zu pflanzen, dass Menschen sich daran orientieren können, das ist auch eine Aufgabe. Dieses ganze Kritisieren, die Welt geht unter, Apokalypse-Szenarien, die ja auch viele Menschen verbreiten, bringt uns nicht weiter, sondern das stärkt nur die destruktive Energie, die eh schon stark ist, sondern wir brauchen jetzt positive Visionen und Handlungen, die in diese Richtung gehen.
Christoph, ich darf das auch als dein Schlusswort nehmen. Herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier zu uns ins Studio zu kommen. Herzlichen Dank auch an die Zuhörer für ihre Beteiligung. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Danke, lieber Tom. Schön, dass ich hier sein konnte.